Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, heute wollen wir über die öffentlichen Debatten sprechen, die uns oft vor sich hertreiben. Irgendwer setzt da Prioritäten und der Schwarm der Medien, der Öffentlichkeit, der Menschen rennt hinten nach. Umgekehrt wäre ja der Vernunftsgedanke, was wichtig ist, müsste in der Debatte sein und nicht, was gerade hineinprasselt. Und möchte mal mit Ihnen hinterfragen, wie funktioniert so eine Dynamik in einer Arena der, sagen wir jetzt mal, europäischen Welt, die ja auch vernunftsgetrieben sein soll und nicht nur durch Spin-Doktoren, Propagandisten und anderen, die manipulieren, irgendwohin getrieben werden.
Der Begriff der Aufmerksamkeitsökonomie ist zentral und wichtig. Wir Menschen selektieren unsere Aufmerksamkeit oder unsere Konzentration. Unser Gehirn verändert permanent die Priorität der Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und die Priorisierung hat unterschiedliche Bedingungen, die das Gehirn wie Sauerstoff braucht. Von der negativen Seite aus gesehen sind Krisen immer wieder gekoppelt mit einer Alarmreaktion des Gehirns. Nehmen Sie die Krise, Stichwort Krieg, nehmen Sie eine Krise, Finanzkrise, nehmen Sie eine Krise wie beispielsweise organisierte Kriminalität, die häufig plötzlich auftritt. Also immer da, wo der Alarm ist, muss und will sich das Gehirn Informationen holen, Einordnungen holen und setzt damit eine Priorität. Aber auch Freude, was wir vielleicht Trash nennen, zeigt sich gerade in diesen Tagen in Deutschland unglaublich, nämlich ein Wal, der sich verirrt hat, der nicht sterben kann, der nicht leben kann und Millionen Menschen fasziniert und auch die etablierte Presse, also nicht nur die sozialen Plattformen, mobilisiert und plötzlich wird ein Thema wie ein Wal zum Mittelpunkt, jedenfalls zu einem der 10 wichtigsten Punkte, über die berichtet wird. Und jetzt kommt aber der Kreislauf, über den die Menschen auch reden. Das heißt, Informationen werden auch gesucht, wenn man merkt, dass in einem Umfeld, in dem man lebt, das Thema nach oben kommt. Man möchte ja immer auch mitreden. Das ist die eine Frage. Also diese Aufmerksamkeitsökonomie ist erst einmal nicht zu bewerten, solange sie nicht manipuliert wird. Es gibt einen Krieg, es gibt mehrere Kriege, so gesehen ist es vollkommen nachvollziehbar, dass der Krieg plötzlich etwas ist, wo die Medien berichten, weitaus mehr Raum hat, immer mehr Menschen, die sich Experten nennen oder die sonstige Pseudokompetenzen glauben haben zu können, in Talkshows auftreten, es einen regen Debattenprozess gibt, auch in den sozialen Medien. Und wir müssen ja verstehen, dass auch die meisten etablierten Medien mittlerweile digitale Medienangebote sind, wo man ebenfalls Kommentarspalten hat. Das, was früher der Leserbrief war, der 1-2 Wochen dauerte und wenig Platz hatte, hat ja auch in den etablierten Medien unglaubliche jetzt Beteiligungsmöglichkeiten durch die Kommentarspalten. Das muss man auch sehr stark in den Vordergrund sehen, denn es gibt nicht nur die Aufmerksamkeitsökonomie, sondern die Ökonomie der Ökonomie. Das bedeutet, man darf das nie vergessen, Medienunternehmen sind kapitalistisch orientiert, sie müssen Geld verdienen und wählen daraus ihre Themen mit. Es hat keinen Sinn, ein Thema zu platzieren, das kaum mehr einem interessiert, sondern hier sehen wir eine weitere Ökonomie aus der Perspektive jetzt der Anbieter von Information und Reflexion. Das kritische Thema, das ich aber nicht als neu empfinde, ist die Kurzatmigkeit der Beschäftigung mit Themen, die weitaus länger andauern, als die Aufmerksamkeit andauert. Da können wir zum Beispiel den Krieg Russlands gegen die Ukraine nehmen. Da sehen wir, dass das früher auf Page One war oder in den Nachrichten im Fernsehen, im Rundfunk, als die Top-Nachrichten zwar immer noch bedient werden, Es braucht aber dann immer wieder einen Peak, also einen Exzess der Brutalität, um das Thema wieder in die Hitparade der News nach vorne zu bringen. Es ist aber, je länger so ein Krieg dauert, eigentlich umso notwendiger, nicht kurzatmig, sondern langatmig das Interesse an den Themen zu haben, um überhaupt analytisch, reflektiert damit umzugehen. Ähnliche Fragen sehen wir im Nahen Osten. Ähnliche Fragen sehen wir aber, und das möchte ich dann doch jetzt sehr betonen, in der Frage der Umwelt und der Natur. Das Umweltthema ist ganz nach unten gerutscht. Nun hat das nicht damit zu tun, dass andere Themen aktueller sind, sondern es hat natürlich auch, und das muss man dann auch diskutieren, damit zu tun, dass die Bevölkerung ein Thema wie Umwelt jetzt ad acta legt und sagt, darüber können wir noch mal reden. Es fehlt die ganz konkrete Situation, die Umsetzung heute Morgen, übermorgen. Anders wäre es, wenn eine Naturkatastrophe jetzt wieder stattfinden würde, ein Tsunami stattfinden würde. Aber ohne so eine aktuelle Aufregung wird dann so ein Thema plötzlich nach hinten geschoben und übrigens auch im politischen Diskurs ganz bewusst von denen, die nicht Umweltpolitik betreiben wollen, kaum mehr erwähnt. Also im Rahmen der teuren Energiepreise müsste man ja eigentlich sagen, das ist die Renaissance der umweltpolitischen Priorität, wieder darüber nachzudenken, wir brauchen fossil, wir müssen umbauen. Umgekehrt ist aber der Punkt, alle denken ans Portemonnaie, kurzfristig wie kurzatmig, und dadurch entstehen die Verschiebungen von Vertiefung und Intensität. PS, die Kurzatmigkeit von Beschäftigung und Konzentration mit Themen ist aber auch, das kann man überhaupt nicht negieren, sondern man muss es sehr in den Mittelpunkt des Denkens nehmen, die Kurzatmigkeit der sozialen Medien und der digitalen Welt, wo wir ja mit immer weniger Worten uns miteinander austauschen, wo Anstrengung und Nachdenken in der Regel in der alltäglichen Kommunikation reduziert und immer reduzierter wird, sich dann überhaupt länger und mit längeren Gedankentexten auseinanderzusetzen, fällt immer schwerer.
Nun, das leuchtet ja alles ein, und wenn wir versuchen zu hinterfragen, warum ist denn das so, wieso verdrängt Quote oft Qualität, das muss sich ja gegenseitig nicht immer ausschließen, wieso wird Journalismus immer mehr Entertainment, muss jeden Tag die Menschen bedienen, lässt sich vor sich hertreiben, merkt nicht, wo er manipuliert wird, erfüllt vielleicht bei Öffentlich-Rechtlichen den Verfassungsauftrag nicht mehr. Wieso ist denn das so in einer Gesellschaft, die ja immer die eigenen Werte so hoch hält? Also wir müssten ja eigentlich auf allen Ebenen der Gesellschaft, in der Politik, in der Verwaltung, Behörde und eigentlich anders
denken. Kommunikation reflektiert meist den Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen Sein und Schein. Wichtig finde ich allerdings Ihren Hinweis auf die Popularisierung. Ja, der Trash, um es mal so zu sagen, findet immer mehr auch Türöffnungen in etablierten Medien, die für sich jedenfalls beanspruchen, dass sie seriöse Medien sind. Wenn Sie sich heute eine Zeitung wie die FAZ, aber auch die Süddeutsche, den Spiegel nehmen, vor allen Dingen in ihren Online-Diensten, dann haben Sie da Sparten zwischen Liebe, Sexualität, zwischen Ratgeber Leben, Ratgeber was auch immer, die wir eigentlich in diesen Medien nicht erwarten würden. Sie sind aber Eyecatcher und wahrscheinlich auch Voraussetzungen für Abonnenten und Abonnentinnen. Das kann man beklagen, aber stellen wir es erst einmal fest. Die langen Essays, wie wir sie kannten in den etablierten Medien, sind kürzer geworden. Das kann man auch in den Qualitätsmedien sehen. Das Spiegel-Essay ist eine Ausnahme, war früher die Regel. Die langen Beiträge auch in der Zeit und anderswo werden höchstens im Dossier wiederfindbar. Die Aufmerksamkeitsspanne des Publikums, des Konsumenten ist deutlich kürzer geworden. Die Aufmerksamkeitsökonomie ist ein Ergebnis. Wir kennen das ja auch von der Filmindustrie. Es müssen immer kürzere Schnitte gemacht werden, um die Menschen an der Stange zu halten. Also zu sagen, die Aufenthaltszeit, sich mit einem Thema zu beschäftigen, verkürzt sich deutlich, und zwar bei allen Arten von Medien. Deswegen nenne ich auch die Filmindustrie. Wir haben auch in der Literatur, in der Buchindustrie erstaunlich mehr Bücher, die unter 200 Seiten sind. Also ich mag die Schmöker mit 658 Seiten auch nicht unbedingt. Aber es ist erstaunlich zu sehen, dass Bücher teilweise mit 120, 130, 140 Seiten auch als Romane verkauft werden. Das muss man erst einmal als Tatsachen in das Gespräch hineinbringen. Zudem muss das Thema aber erweitert werden, nämlich die Propaganda, die Missbräuchlichkeit, das Themensetting, wie das moderne Coach und Spin-Doktoren nennen. Das Thema Setting ist in der heutigen Welt jedenfalls für viele Tage sehr gut möglich. Eine Intrige, eine Lüge, eine Behauptung, eine Eruption dessen, was eigentlich Grundlage sein sollte, persönliche Angriffe, Diffamierungen, all das hat eine hohe Aufmerksamkeitsstufe und ist in den medialen Alltag inkludiert. Viele politische Verstärkungen werden ganz bewusst in der Kommunikation betrieben, indem beispielsweise, und das ist Trump als Meister in Anführungsstrichen, er irgendwem wieder mal beleidigt, irgendjemanden wieder verächtlich macht, zynisch daherredet, vulgär spricht. Darüber kann man sich dann sehr lange pseudo-reflektierend auseinandersetzen. Nehmen Sie sein jüngstes Beispiel, ob das seine Wähler anzieht oder nicht, aber er als Jesus verkleidet, aber als Arzt gemeint. Das sind so Dinge, die Aufmerksamkeit generieren. Hier verwechselt sich, und das ist aber auch vom Absender gewünscht, hier verwechselt sich Inhalt mit Form. Aber Form hat in unserer modernen, um Form mit einem anderen Begriff, der intellektuell dann doch deutlicher ist, mit Ästhetik zu tun. Die Ästhetik ist eine Hochgeschwindigkeitsästhetik geworden, eine Aufmerksamkeitsästhetik. Die Maximierung übrigens dieser Aufmerksamkeitsästhetik ist, dass Menschen sich permanent in Schwarz kleiden. Also man würde ja denken, das ist paradox, weil aufmerksam müsste bunt und alles sein. Nein, die Raffinesse der ästhetischen Aufmerksamkeit ist, dass man sich dann in Schwarz kleidet, um sich wieder abzuheben von denen, die so bunt unterwegs sind. Wenn man das jetzt auf einer ernsten Basis nochmal zusammenfasst, ist ein Teil der Veränderung, die Sie beschreiben, dass die Form immer wichtiger wird und der Inhalt immer unwichtiger.
Die Aufklärung und gerade der mediale Anspruch, oft aufklärisch zu wirken, steht dem oft entgegen. Es gibt ja Medienprodukte und Plattformen, die sich nicht so verhalten, die effektiv versuchen, dem entgegenzuwirken. Gibt es solche Produkte, die Sie lesen, die Sie für sich wegleitend finden?
Also ich muss nochmal für alle Kolleginnen und Kolleginnen sagen, dass ich glaube, dass das, was wir unter Medien verstehen, nämlich journalistische Qualität, den Anspruch hat, sich davon nicht verführen zu lassen und sich davon auch nicht leiten zu lassen. Trotzdem gibt es gruppendynamische, wie aber auch makro- und mikroökonomische Realitäten, und es gibt, und das ist nun mal die leitende Währung, den Konsumenten. Wie weit man sich dem anpassen will und muss, lasse ich dahingestellt sein. Man könnte aber auch, und das ist mir ganz wichtig, wiederum zugunsten der abertausenden Kollegen und Kolleginnen, die in dieser Welt, auch in der europäischen Welt, Journalismus versuchen, sagen, dass ja momentan ein Ereignis das nächste jagt. Und das ist eine Akkumulation von Ereignissen, Krisenereignissen, also leichte Feuererlebnisse gibt, die so brennen, dass man auch hier wieder eine Ökonomie der Selektion erleben muss. Das gehört zur Professionalität des Journalismus. Das ändert nichts daran, und gerade das im Informationsbereich und im Kulturvermittlungsbereich, dass wir gesehen haben, dass sehr viele Zeitungen im Feuilleton immer dünner werden. Das ist der Ort der Weltreflexion. Das ändert nichts daran, dass wir merken, dass Analyse, Reflexion, lange Essays weniger stattfinden im Alltag. Und wir wissen alle, was der Druck von Eigentümern auf Journalismus mittlerweile ausmacht. Aber ganz wichtig ist, dass wir dann doch korrigierend in das Gespräch hervorheben. Wir leben gerade in einer Zeit, in der die Akkumulation von Krisen und damit also auch von wichtigsten Themen, eins jagt das andere, dazu führt, dass man kaum Luft eingeatmet hat, wieder sich mit dem nächsten Thema primär beschäftigen muss und dass das der Raum nicht hergibt. Was Sie gefragt haben, es gab immer Produkte, die darüber hinausgegangen sind. Nun machen wir mal ein bisschen Eigenwerbung, das ist zum Beispiel der Aufbau. Unser Anspruch, ich bin Herausgeber, Sie sind Chefredakteur, unser Anspruch ist ja gerade beim Aufbau gewesen, dass wir uns davon nicht treiben lassen, dass wir ein Thema versuchen, in Ruhe, in Länge und pluralistisch zu dekonstruieren und unseren Lesern und Leserinnen ein Angebot geben, sich daraus dann eigene Meinungen zu bilden. Mein Vorbild, auch wenn ich es oft kaum zu Ende lesen kann, geschweige denn das ganze Heft, ist Lettre Internationale. Da muss man sich aber wieder die Frage stellen, macht man das für sich selbst und eine ganz kleine Elite oder macht man es für ein, ich finde das einen sehr schönen Begriff, ein Massenpublikum, also viele, viele Millionen Menschen. Und jetzt kommen wir dann doch zu einer schwierigen Aufgabe. Die Symbiose zwischen das in Millionen Publikum zu übersetzen und trotzdem diesen Anspruch, diese Breite und Tiefe zu erreichen, ist jedenfalls im deutschsprachigen Sektor nicht erreicht worden. Viele Versuche hat es gegeben. Es gibt grandiose Nischenprodukte. Aber das, worüber wir reden, der Hochgeschwindigkeit, der Oberflächlichkeit, die daraus automatisch erwächst, etwas entgegenzusetzen, da ist eine Lücke, die sich nicht gefüllt hat.
Nun gibt es ja auch eine ordnungspolitische Diskussion und Sie haben die ökonomiegetriebene Medien- und Presseindustrie erwähnt. Jetzt ist es natürlich eine Kontradiktion. In einer freien Marktwirtschaft funktioniert der Markt, wie er funktioniert. Aber gibt es da Punkte, wo Sie finden, muss es Interventionen geben, sei es von der Politik, Selbstregulierungen oder anderes, damit das eben anders wird?
Also nein. Fangen wir bitte mit solchen Dingen in einer freien Welt und wo die freie Presse und die Pressefreiheit garantiert ist, noch gar nicht bitte an. Medien sind frei, Presse ist frei. Wir können vielleicht Ihre Frage etwas fokussieren auf den öffentlich-rechtlichen Programm. Also dort, wo der Geldgeber der Bürger ist, der Steuerzahler ist, das kennen Sie vom Schweizer Fernsehen, wir von ARD und ZDF, gibt es ja einen Auftrag, also eine Definition des freien Journalismus, aber was ist seine Kernaufgabe? Nämlich die Stärkung der freien demokratischen Grundordnung. Ob da genug getan wird, ob, und ich frage mich oft, warum ein Vermögen ausgegeben werden muss für Quiz-Sendungen, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Quiz-Sendungen es gibt, darüber muss man streiten und diskutieren. Ich glaube, dass die öffentlich-rechtlichen Programme gerade in dieser Zeit, in der wir sind, von den Zeitfenstern, die sie im Vergleich zum Gesamtprogramm angeboten bekommen, zu wenig den Aufklärungsauftrag übernehmen. Das ist das Ob. Aber das Wie und das Umsetzen, das ist wieder freie Presse. Also ist es das Ob, ich muss mich korrigieren, nein, es ist das Wie viel. Und in dem Wie viel, da würde ich schon auch mich ohne in die Pressefreiheit mich einzumischen, die Frage stellen, an wen richtet sich das Programm? Wie viel Programm schafft man für jüngere Menschen? Damit meine ich Menschen 30, 20, 15, 10. Muss das in Spartenprogrammen wie bei uns KiKA sein oder gehört das nicht eigentlich ins Gesamtprogramm? Warum gibt es keine politische Talkshow mit einem Senior-Moderatoren, Moderatorin und beispielsweise einem 18-Jährigen, 17-Jährigen, der in seiner Frage desselben Themas und die Fähigkeit, dann auch darüber zu reden, zum Beispiel beim Krieg, wenn es dann um Fragen der Bundeswehr geht, einfach eine ganz andere Perspektive in seine Fragen stellen würde. Warum gibt es so ein gemischtes Doppelt nirgends? Zum Beispiel, wäre ich Programmdirektor, würde ich das sofort umsetzen wollen. Also da fehlt in der Gegenwart der Raum, der geöffnet werden kann. Kann ich das jetzt unbedingt den verantwortlichen Journalisten und Journalistinnen vorwerfen? Ein bisschen ja, also Intendant, Chefredaktion, Programmdirektion. Hat sich das öffentlich-rechtliche Programm zu sehr auf Quote und Tri-Tra-Tralara eingesetzt und verändert? Ja. Ist eine Korrektur da denkbar und möglich? Auch ja. Ist sie vom Konsumenten gewünscht? Fragezeichen. Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk so direkt kausal bedingt, was die Konsumenten wollen oder nicht? Oder prägt er als Anbieter unter Umständen anderes Publikum, wenn es auch weniger wird? Kann, darf er das? Muss er das? Ja. Aber das ist eine Debatte, die nicht gut und offen genug geführt wird. Alles, was ich aber hier sage, ist noch einmal im Rahmen der Pressefreiheit, der Programmfreiheit. Für die private Medienwelt gibt es überhaupt keine Einflussnahme vorzuschreiben, ihr sollt jetzt vernünftigere oder argumentativere oder seriösere oder ernsthaftere Produkte herstellen. Das geht den Staat, die Politik nichts an. Es gibt immer nur die Frage, ob im Rahmen des Presserechtes die Kriterien der Verfassung, die Kriterien auch der Persönlichkeitsrechte über die Menschen, über die berichtet wird, respektiert wird oder nicht, darüber hinaus, bitte raushalten. Vernunft kann nicht verordnet werden. Sehr oft sind die Vernunft verordnen, auch nicht unbedingt ein Vorbild der Vernünftigkeit.
Zum Schluss die Frage, wir haben jetzt nicht über KI, über Fake News und all diese Dinge zum Glück gesprochen, das können wir mal separat noch vertiefen. Wenn Sie Chefredakteur einer Tageszeitung werden, was würden Sie in diesen Tagen als Hauptthemen setzen? Würden Sie also auch die Iran, Hornus, USA, Israel-Verhandlungen jeden Tag oder, Sie haben es genannt, den Wahl-Timi und so weiter auf die Schlagzeilen, auf die Titelseite setzen? Oder wo würden Sie Prioritäten setzen?
Eine Tageszeitung, die ich verantworten müsste, hätte viele Blätter, also verschiedene Teile. Und da ist unter Umständen, wenn es einen Lokalteil gibt, das Loch einer Hauptstraße, das auf der Straße seit 6 Monaten nicht zugemacht wird und mittlerweile 37 Autos zur Reparatur gehen mussten, weil die Achse gebrochen ist. Das ist dann im Sinne einer lokalen Priorität eine der Hauptfragen. Aber ich würde meine Kollegen und Kolleginnen bitten, alle Themen, die wir machen, immer wieder gegenzuspielen mit der Grundfrage, über die jetzt machtpolitisch global verhandelt wird. Freiheit, Demokratie, Diktatur, Autokratie. Alle diese Themen auch, die wir jetzt besprochen haben, selbst dieses Straßenloch ist ein demokratietheoretisch wichtiges Thema. Wenn der Bürger und die Bürgerin nicht mehr den Eindruck haben, dass der Staat und seine Verwaltung so etwas selbstverständlich aufheben kann als Problem. Da gibt es ganz andere Stichworte wie Bürokratie, wie ein Staat, der zu wenig Mitarbeiter, Mitarbeiterin hat, also eine Verwaltung, die effektiv, ineffektiv ist, Grundversorgung ist so ein Thema. Das ist Krankenhaus, das ist Feuerwehr, das ist Polizei. Das sind alles verfassungsrechtlich demokratische Gewährleistungsgarantien. Das ist Sicherheit, das ist Gerechtigkeit. Ich würde immer darum bitten, dass unsere Zeitung erkennbar ist, dass sie alle Themen, die Relevanz haben, immer wieder hinterfragt und begleitet werden von dem Thema, das momentan das Thema aller Themen ist, nämlich die tektonische Verschiebung von Macht, das Selbstverständnis, die Unverschämtheit von Macht, also die Brutalität der Macht, die uns allen im Großen wie im Kleinen immer mehr Schwierigkeiten macht. Auch die Brutalität übrigens dieser digitalen Medien, also der Medienmacht von 5 Tech-Konzerne. Alles, was wir also zu diskutieren hätten, damit so zu verknüpfen, dass wir eine Metaebene erkennen. Also dass wir merken, da gibt es eine rote Linie, die die eine, die andere, die dritte Seite fährt und die uns ganz substanziell berührt und Konsequenzen für unser Leben haben werden. Und das Zweite, Sie haben es dann doch genannt, ich würde sehr darauf achten, dass wir so stark wie möglich argumentativ sind und im Kommentar wiederum die Perspektiven der Pro und Kontrast, der These, der Antithese in Vernunft formulieren, ohne dabei, was der Kommentar ja will, deutlich zu machen, was der Autor und die Autorin für eine Meinung vertreten. Also mit anderen Worten, es gibt da so viele Möglichkeiten. Punkt, Absatz, alles, was ich sage, machen sehr viele auch schon. Also wir müssen auch bei unserem Gespräch heute doch am Anfang, am Ende und mittendrin immer wieder betonen, die meisten journalistischen Kollegen und Kolleginnen reißen sich den Rücken auf. Sie sind aber auch gefangen in Rahmenbedingungen, die immer enger werden. Und da muss ich schon noch mal die Ökonomie nehmen. Sie sind aber mittlerweile auch gefangen, weil Eigentümer sich entwickeln, die politische, mittelbare Interessen haben. Dafür Beispiel Washington Post mit Bezos. Das heißt, die Möglichkeit, objektivierte Pressearbeit zu machen, wird auch von vielen Faktoren gefährdet. War es früher anders? Nein. Ist es deswegen heute besser oder schlechter? Es ist gefährlich, wenn diese freie Presse an diesen Rahmenbedingungen immer mehr erstickt. Warum? Weil KI, und dann nehmen wir es doch noch in unser Gespräch auf, und die sozialen Plattformen so tun, als ob sie journalistisch arbeiten. Produkte auch entwickeln, die so aussehen, als wären das journalistische Produkte. Und in Wirklichkeit ist das Propaganda, Fake, Lüge und Manipulation von Wissen und Verstehen.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.